Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Ja, hallo.
Grüß dich. Alfred, wir wollen mit einem Stück Nostalgie beginnen. Du hast uns einen kleinen Videoclip mitgebracht.
Lieblingsvideo sogar.
Ja. Da wollen wir doch gleich mal reinschauen, würde ich sagen.
Ja. Steve Ballmer. Developers.
Kleiner Motivationskünstler.
Genau, ist ein kleiner Motivationsschub und ich bin echt drauf gekommen, weil ich habe mich die letzten Tage nochmal sehr intensiv mit KI beschäftigt und da ging mir irgendwann durch den Kopf, was die KI ja braucht, sind Rechenzentren. Und das hat doch schon mal jemand gesagt. Zum Glück habe ich nicht ganz so ausgeprägte Ränder wie der Herr Ballmer in jungen Jahren.
Ja, damals noch bei Microsoft, jetzt bei den LA Clippers. Genau. Wir wollen uns mal ein bisschen mit dem Gesamtmarkt zu Beginn beschäftigen. Schauen uns mal den S&P 500 an. Gestern neues Rekordhoch, trotz schlechter Nachrichten. Shutdown interessiert nicht, die ADP-Arbeitsmarktdaten auch nicht so interessiert, weil das ja wieder für Zinssenkungen sorgt oder Hoffnungen. Ja. Was sagst du zur
Entwicklung? Ja, es ist ja erstaunlich. Also der Markt schüttelt wirklich alles ab, was es an schlechten Nachrichten gibt. Der Shutdown hat den Markt gerade mal 2 bis 3 Stunden bewegt. Tatsächlich sehen wir gleich, ist so ein Shutdown auch eigentlich gar nicht so schlimm für die Börse, wie die Historie zeigt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, der übergeordnete Trend ist jetzt tatsächlich KI, sind die Produktivitätssteigerungen, die wir erwarten können. Und das geht natürlich schon einher, auch mit schwachen Arbeitsmarktdaten, weil natürlich der Arbeitsmarkt schwach sein wird und immer schwächer wird, weil immer mehr Leute ihren Job verlieren. Ich sage es nochmal, Salesforce hat von 9.000 Kundendienstmitarbeitern 4.000 entlassen. Und die finden so schnell keinen neuen Job, weil Kundendienst, das ist einer der ersten Bereiche, den die KI sich holt. Und es werden weitere folgen. Wir selbst sind ja gerade dabei, hier Avatare zu programmieren. Wahrscheinlich bin ich bald auch verschwunden und dann steht hier nur noch ein Abbild von mir selbst. Also ja, das ist schon, der Trend ist unaufhaltsam und der treibt die Börse. Und ich denke aber, das wird auch noch weitergehen.
Genau, hier ist uns mal ein
Genau, hier haben wir noch mal kurz mal mitgebracht zu so einem Shutdown, was der eigentlich bedeutet. Also ja. So ein Shutdown dauert eigentlich nur 8 Tage. Der S&P ist in 86% der Fälle während eines Shutdowns gestiegen. 13% ein Jahr nach dem Shutdown im Plus. Der längste Shutdown war 35 Tage. Das war übrigens der letzte, 2018. Da ist der S&P 11% gestiegen in dieser Zeit. Und letztendlich spart so ein Shutdown auch Geld, nämlich $400 Millionen am Tag. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum Trump das jetzt auch gar nicht so schlimm findet, sogar das Ganze sogar noch, ich will nicht sagen unterstützt hat, aber zumindest war es ihm relativ egal. Und ja, dann die US-Notenbank wird noch mehr dovish, ist sie ohnehin schon. Also alles halb so schlimm, wenn man sieht, 0,0 Auswirkungen. Es war eine Sache von Stunden, da war das Thema wieder vom Tisch.
Genau, das ist auch ein Spielchen, das sich regelmäßig wiederholt. Wir haben es alle paar Jahre oder fast jedes
genau,
Jahr.
Genau, und es gibt immer irgendwann eine Lösung, eine Einigung. Genau. Es ist schlecht für die Leute, die gerade in den Behörden arbeiten, die dann kein Geld bekommen, aber für alle anderen ist es eigentlich fast ein Non-Event.
Alles klar, dann hätten wir das besprochen. Dann schauen wir mal zu einem richtig heißen Thema momentan, der Silberpreis. Wir sehen es im Chart, er geht ab, das Rekordhoch. Rückt immer näher, ist aus dem Jahr 2011, war damals über $50 und dann nehmen wir uns
das. Über 50 waren wir nicht. Wir waren immer nur knapp dran. Also so 49,80 oder 49,85, okay. Das war 2011 und dann schon mal 1980, also vor 45 Jahren. Und jetzt sind wir von diesem Rekordhoch nur noch gute $2 entfernt. Und man sieht es, die Dynamik nimmt zu. Das hat jetzt so ein bisschen, also Silber ist ja schon lange knapp. Wir haben schon seit mittlerweile das 5. Jahr in einem Silberdefizit, weil Silber wird immer mehr gebraucht für die Industrie, einfach an Elektronikbranche, Solarbranche und auch die Rüstungsindustrie braucht sehr viel Silber. Und jetzt kommt noch dazu, und das ist neu, dass auch Finanzinvestoren Silber für sich entdecken. Nachdem ja Gold schon so gut gelaufen ist, schichten jetzt viele auch um von Gold in Silber. Silber-ETFs werden gekauft. Und das ist jetzt ein zusätzlicher Faktor, eine zusätzliche Nachfrage, die nicht da war. Und das treibt den Silberpreis. Und wir sehen es hier in dem Langfristchart. Wir waren hier eigentlich auch schon bei fast 50. Und jetzt sind wir oben dran. Und wir sind jetzt kurz davor, diese Marke zu nehmen. Und es ist oft so, dass solche Marken im dritten Anlauf dann auch genommen werden. Also es gibt einmal so einen Versuch, dann gibt es noch einen zweiten. Und beim dritten Mal geht es in der Regel durch. Und wenn man mal sieht, wir sind kurz davor, jetzt auch eine Chartformation abzuschließen, die sehr selten ist und auch sehr stark ist und auch meistens funktioniert.
Was ist das?
Das ist die Henkel-Tassenformation.
Da hast du uns, glaube ich, ein schönes Bild mitgebracht.
Genau, Tasse mit Henkel. So sieht das aus. Eine Tasse mit Henkel in Silber.
Genau, es ist nicht der Henkel aus dem DAX, sondern
Genau, und jetzt sehen wir nochmal, wie das Ganze bei Silber aussieht. Und zwar sieht man das hier schon. Hier sehen wir nochmal die Höchststände 1980, 2011 und jetzt. Das sind die Quartalskerzen und da sehen wir, wir haben im letzten Quartal, das war ja jetzt gestern beendet, den höchsten Schlusskurs aller Zeiten schon gesehen. Also im Prinzip ist die Formation abgeschlossen und hier sieht man schon, das hier ist die Tasse und das ist der Henkel. Und für die, die es nicht sehen, die sehen es jetzt.
Genau, da blenden wir das nächste Bild ein. Ich bin sehr gespannt.
Genau, da sieht man es, das sind die Jahreskerzen und da sieht man nochmal das Hochhaus 1980 und das Hochhaus 2011. Und jetzt sind wir oben dran. Und es ist in der Regel so, je länger eine solche Tassenformation sich ausbildet, je länger der Zeitraum ist, desto stärker ist auch dann der Anstieg und desto wahrscheinlicher ist auch der folgende Anstieg. Und diese Formation geht über 45 Jahre. Und dann ist es so, idealerweise ist der Henkel ungefähr ein Drittel so tief wie die Tasse. Auch das trifft hier zu. Und jetzt ist die Frage, wenn es da oben rausgeht, wie weit geht es denn dann? Und da gibt es eine Regel, das ist in der Regel so stark, wie der Tassenboden ist. Und wir waren beim Silber im Tief so bei 4, 5 Dollar. Und wenn wir die jetzt mal oben drauf rechnen, also von 5 bis 50 sind 45 Dollar, dann rechnen wir 45 Dollar drauf, dann landen wir irgendwo bei knapp 100. Das ist auch durchaus realistisch, dass wir das sehen. Und tatsächlich waren wir eigentlich sogar schon mal bei 100 oder sogar bei 200. Denn wenn man das Silber mal um die Inflation bereinigt, je weiter wir zurückgehen, desto stärker ist der Effekt. Dann war das Hoch 2011 nämlich gar nicht bei 50, sondern bei 75 Dollar. Und das Hoch von 1980 war nicht bei 50, sondern bei 200 Dollar. Also wahrscheinlich geht die Silberrallye erst los, wenn wir über 50 gehen. Und in meinem Report spiele ich das Thema ja schon recht lange.
Genau, und Produkten auch.
Genau, jetzt nochmal gerade erst vor wenigen Tagen nochmal einen neuen Silber-Turbo-Call gekauft, der Lust hat, einfach meinen Report bestellen. Dann gibt es dann sofort die WKN zugeschickt, wer dann auch mitmachen will. Es ist wirklich, ja, es könnte ein historischer Moment werden, wenn wir die 50 nehmen. Und ja, dann wird es auch für diejenigen, es gibt immer noch viele, die im Silber auf fallende Kurse spekulieren, die short sind, weil es gibt auch ein großes Interesse natürlich von allen, die Silber brauchen, dass der Preis niedrig bleibt. Aber diese Versuche werden jetzt wahrscheinlich, oder sie funktionieren jetzt schon nicht mehr und das könnte noch richtig dynamisch werden. Also das hier könnte sogar erst der Anfang gewesen sein einer größeren oder einer sehr großen Aufwärtsbewegung.
Glaubst du, dass es in diesem Jahr noch so weit ist, dass es über 50 hinausgeht?
Ich würde mal sagen, in den nächsten Tagen.
In den nächsten Tagen.
Wir sind 2 Dollar weg. Also 2 Dollar ist ein starker Tag.
Ja, wir sind gespannt, werden es auf alle Fälle verfolgen.
Also wenn wir dieses Jahr die 50 nicht sehen, darauf würde ich jetzt nicht wetten.
Okay, alles klar. Wir werden es auch weiter besprechen und weiter verfolgen, das Thema. Ultra spannend auf alle Fälle momentan. Ja. Ganz heißes Thema. Bitcoin, der ist auch seit Jahren heiß. Jetzt in den letzten Tagen hat er wieder kräftig angezogen. Wie siehst du hier momentan die Lage?
Das ist ganz interessant. Ich habe mich schon gefragt, warum der Bitcoin in den letzten Wochen so schwach war. Wir haben ja eigentlich ein gutes Umfeld für den Bitcoin gehabt, auch von der Zinsfront. Entspannung, das hilft ja eigentlich immer den Kryptos, gerade den Bitcoin. Da ist wenig passiert und jetzt auf einmal, die letzten paar Tage, sind wir auf den höchsten Stand seit Mitte August, wieder über 118.000. Und das sieht jetzt wirklich mal ganz gut aus, dass vielleicht endlich mal diese doch schon wieder sehr lange Seitwärtsbewegung beendet werden kann, die wir beim Bitcoin haben. Und zwar in der Regel, oder ich gehe davon aus, dass diese auch nach oben aufgelöst wird. Denn wie gesagt, es spricht eigentlich im Moment alles für den Bitcoin. Und es war wahrscheinlich wieder so, wie es oft ist, dass es dann bei neuen Höchstständen erstmal Gewinnmitnahmen gibt. Das Ganze muss dann erstmal so ein bisschen konsolidieren. Und jetzt, glaube ich, ist wieder genug Dampf auf dem Kessel, dass der Bitcoin auch nach oben rausgehen kann.
Du hast noch eine zweite Kryptowährung mitgebracht, nämlich Ethereum. Wie siehst du Ethereum im Vergleich zu Bitcoin?
Ethereum ist ja was ganz anderes. Der Bitcoin ist tatsächlich mittlerweile eine Asset-Klasse, quasi das digitale Gold. Der Bitcoin wird ja für Zahlungsvorgänge so gut wie nicht benutzt. Ethereum ist komplett anders. Ethereum ist zwar auch von vielen als Wertanlage, aber es ist in der Regel eine Kryptowährung, die benutzt wird, auf der ja auch die ganzen Stablecoins oder viele Stablecoins basieren. Die Tokenisierung ist ein Thema für Ethereum. Also das ist eine Blockchain, die verwendet wird. Und das ist auch der Grund, warum Ethereum in den letzten Monaten stärker gestiegen ist als der Bitcoin. Und ich glaube, das wird sich auch fortsetzen. Es gibt ja Kursziele für Ethereum von 12.000 bis 15.000 Dollar noch in diesem Jahr von Tom Lee, einem doch sehr anerkannten Finanzexperten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir zumindest die 10.000 noch sehen. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber dann in den nächsten 12 Monaten. Denn das Spannende ist auch, dass Ethereum auch die Gesamtmenge seit Jahren eigentlich konstant ist. Bei Bitcoin kommen ja immer noch ein paar dazu. Ethereum hat zwar keine Grenze, aber ja, es ist relativ konstant. Und insoweit trifft da auch die Nachfrage auf ein konstantes Angebot, was dann logischerweise in der Konsequenz zu steigenden Preisen führt.
Dann wollen wir uns mal ein bisschen mit Aktien beschäftigen. Du hast da einige Papiere dabei, die richtig kräftig gestiegen sind in letzter Zeit. Der erste ist Tesla. Da ging es ein sehr guter Monat.
Ja, das ist, man hat hier so ein bisschen Schwung geholt, also so ein schönes ansteigendes Dreieck und dann Ausbruch nach oben und jetzt ist es sehr dynamisch geworden. Was den Kurs treibt, ist ganz klar die KI-Fantasie und vor allen Dingen die Roboter-Fantasie, denn der Robotermarkt wird der größte Markt, den die Welt jemals gesehen hat. Man spricht von Potenzial 50 bis 100 Billionen Dollar. Da ist kein Markt auf der Welt, der so groß ist. Und Tesla ist da natürlich schon vorn mit dabei mit dem Optimus, mit seinen KI-Modellen. Und ja, das Autogeschäft, klar, heute kommen, glaube ich, noch die Quartalszahlen. Die sind natürlich immer noch wichtig, aber längst nicht mehr so wichtig, wie sie mal waren. Denn das Thema und auch die Kurse, die wir jetzt sehen bei Tesla, das lässt sich mit dem Autogeschäft nicht mehr rechtfertigen. Muss es auch gar nicht, denn wir haben nun mal diese zukünftige Fantasie. Ja. Und wie groß die ist, das sehen wir auch gleich nochmal. Übrigens, tatsächlich gestern, sieht aus wie so ein Fahndungsfoto, habe ich mal mitgebracht. Nach ihm wird nicht gesucht, sondern er hat es geschafft. Als erster Mensch der Welt hat er 500 Milliarden Dollar nicht auf seinem Konto. Das meiste steckt in Tesla-Aktien. Ja, erstaunlich. Und es ist eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Menschen sehen, der eine Billion hat. Und das wird sehr wahrscheinlich auch Herr Musk sein.
Ja, die Entwicklung ist ja da rasant. Dann hast du uns noch ein weiteres Bild mehr gebracht.
Genau, das ist mehr als Autos. Aus meinem aktuellen Vortrag, den ich gerade auf dem Aktionärstag im Kulmbach gehalten habe, am letzten Samstag. Da sieht man nochmal, was Tesla alles macht. Klar, hier sind einmal die Autos, Cybertruck, die Robotaxis, AI, Batterien und hier sind nochmal die Roboter, Trucks. Aber das Entscheidende sind tatsächlich die beiden Komponenten KI und die Roboter. Das werden die Zukunftsträger bei Tesla sein und das sehen wir auch nochmal in dieser schönen Karre. Die hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal dabei, aber ich bringe sie immer wieder mit, denn deutlicher kann man das eigentlich nicht zeigen. Das ist die Bewertung von Tesla im Jahr 2030, wie sie aussehen könnte. Mhm. Und da sieht man, dass das Autogeschäft ist nur noch dieser kleine gelbe Kasten und das ist das Speichergeschäft. Das sind heute die beiden größten Bereiche und zukünftig werden die Robotaxis und in Blau die Roboter, die humanoiden Roboter, die Kurstreiber sein. Hier sehen wir nochmal die Bewertung im Jahr 2030. Da sind wir bei Autos und Energiespeichern bei unter einer Billion und die anderen, gerade der Robotaxi-Bereich, 6.000 Milliarden, also 6 Billionen Dollar könnte der Wert sein, Roboter sogar 10 Billionen. Wenn alles so läuft, dann könnte Tesla im Jahr 2030 einen Börsenwert haben von knapp 18 Billionen Dollar. Wir sind aktuell bei rund 1,5, also mehr als eine Verzehnfachung. Wenn alles funktioniert, wenn das Robotergeschäft kommt und wenn Tesla tatsächlich da auch eine führende Rolle einnimmt, wovon aber auszugehen ist.
Ja, das ist jetzt momentan natürlich Zukunftsmusik, aber Tesla hat ja bewiesen, bei Zukunftsthemen immer sehr frühzeitig dran zu sein. Wir haben jetzt da auch nochmal den längerfristigen Chart dabei.
Genau, da sieht man, wir sind tatsächlich vom Rekordhoch auch nicht mehr weit entfernt. Ich glaube 480 oder 85 oder sowas, da fehlen nur noch ein paar Dollar. Klar, jetzt haben wir natürlich hier einen recht steilen Einstieg. Ob das jetzt beim ersten Mal da oben rausgeht, wahrscheinlich nicht. Aber Tesla ist für mich eine Aktie, mit der kann man natürlich auch traden, aber es ist eigentlich eher ein Wert, den man einmal kauft und liegen lässt. In meinem Report bin ich übrigens eingestiegen im Jahr 2017 und wir haben jetzt die 2000%-Marke überschritten.
Kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. Dann schauen wir mal zum nächsten Wert. Wir haben Robinhood mit dabei, auch so ein Gewinner der letzten Wochen und Monate. Sehen wir den rasanten Anstieg seit April.
Das ist wirklich brutal. Also ich habe ja Robinhood auch schon 2022 empfohlen. Da sind wir jetzt übrigens in meinem Report bei 1400%. Also langsam wird es eng für Tesla. Wenn Robinhood noch weiterläuft, dann überholt sie Tesla. Und zwar empfohlen dann auch erst 2022. Und als die Aktie dann im April runter bis auf 30 Dollar, da habe ich gedacht, also das ist jetzt eigentlich eine super Chance. Und habe gedacht, so 80, 90 Dollar kann Robinhood durchaus gehen. In den nächsten 2 bis 3 Jahren, jetzt sind wir bei 140 und das innerhalb von, das ist ein gutes halbes Jahr seit April vergangen. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Es ist durchaus auch gerechtfertigt, denn Robinhood erschließt sich ja dauernd neue Märkte. Jetzt gerade auch das mit den ganzen Prognosemärkten, ein Milliardengeschäft. Aber sagen wir so, jetzt da noch drauf zu springen, da würde ich doch mal einen Rücksetzer abwarten. Klar, Rücksetzer, da kann man lange drauf warten bei Robinhood. Aber
Einen kleinen gab es mal. Ne?
Ja, einen kleinen, Mini-Rücksetzer. Aber wer die Aktie hat, es gibt auch keinen Grund, sich zu verabschieden, denn die Banken werden sich warm anziehen müssen. Das Geschäft, das geht doch immer mehr zu den Neo-Brokern und Robinhood ist da ganz klar die Nummer 1. Hier sieht man nochmal den Langfristchart. Ewig nichts passiert. 2022 habe ich die Aktie hier irgendwann empfohlen. Langer Anlauf, wurde am Ende jetzt dann doch belohnt mit über 1000% Gewinn.
Genau, also sehr, sehr starke Entwicklung. Dann schauen wir uns mal den nächsten Autobau aus China an. Da gab es jetzt vor kurzem Verkaufszahlen von Xiaopeng. Ich glaube, der dritte Rekordmonat in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir sehen auch bei der Aktie, dass es jetzt wieder durchaus noch
geht. Ja, es gab auch eine längere Seitwärtsbewegung bei Xiaopeng, obwohl es ziemlich viele gute Nachrichten gab. Die Autoverkaufszahlen, die kommen ja monatlich, waren schon in den letzten Monaten extrem gut. Wachstumsraten von teilweise über 200%. Da sieht man es mal, das Orange sind die Zahlen vom letzten Jahr und das sind die Zahlen von diesem Jahr. Und da sieht man den Abstand, wie rasant Xiaopeng gewachsen ist. Und man sieht tatsächlich jetzt das erste Mal über 40.000 Autos verkauft in einem Monat. Und man hat auch gute Quartalszahlen vorgelegt. Man will im vierten Quartal in die schwarzen Zahlen kommen. Und was man natürlich vor allem noch hat, man hat ja ähnlich wie Tesla nicht nur das Autogeschäft, sondern Xiaopeng hat auch seine eigenen Roboter. Man hat eigene KI-Chips, die man auch schon in seine Autos einbaut. Man hat Flugtaxis. Der Firmenchef hat ja auch mal gesagt, Elon Musk ist gut, aber vielleicht werde ich eines Tages besser. Und es sieht so ein bisschen aus danach, als wenn das gelingen könnte. Das sind übrigens nochmal ganz interessant. Die Wochenzahlen, das sind die Wochenversicherungszahlen. Also im Prinzip auch, wenn man so will, die Verkaufszahlen, weil die Autos werden ja dann auch versichert, die gekauft werden. Und da sieht man mal, dass die letzten Wochen bei Xiaopeng sehr gut gelaufen sind. Und gerade die letzte Woche im September, deswegen auch die guten Septemberzahlen, war die beste oder die drittbeste Woche aller Zeiten. Also da bewegt sich doch einiges in die richtige Richtung.
Genau, da können wir uns nochmal den längerfristigen Chart anschauen, um zu sehen, wo wir herkommen.
Genau, da sieht man, ein Börsengang war Ende 2020, dann ging es rauf bis auf 70 Dollar. Das kam zu früh, das kam zu schnell. Damals war diese wahnsinnige E-Auto-Hype, da kam auch Rivian und Lucid an die Börse, die hat sie alle komplett zerstört. Xiaopeng hat es auch teilweise ziemlich runtergeprügelt bis auf unter 10 Dollar, aber jetzt sehen wir tatsächlich so einen Aufwärtstrend und ich würde mal sagen, jetzt gehört Xiaopeng eher Richtung 70 Dollar, als es das damals der Fall war. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Zeit, bis wir das sehen. Also das ist für mich von der Dynamik her und auch von der Technologie her die absolute Nummer 1 auf dem Automarkt und tatsächlich mit dieser KI-Fantasie noch hinten raus.
Dann schauen wir uns den nächsten Autobau mal an. BYD, auch Verkaufszahlen geliefert. Rückläufig, aber trotzdem gar nicht so schlecht, oder?
Genau, 5% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im September. Mhm. Das gab es bei BYD das letzte Mal im März 2024. Hier sieht man es, auch hier in Orange sind die Zahlen vom letzten Jahr und grün sind die von diesem Jahr. Und hier sieht man da dieses kleine Gap, das war dieser Rückgang. Schon bei den letzten Monaten waren nur ganz knapp über dem Vorjahr und jetzt ein Rücksetzer, was natürlich auch daran lag, dass es im letzten Jahr relativ stark nach oben ging. Ja. Aber das ist eigentlich normal, dass das dritte, vierte Quartal sind so die beiden guten Quartale in der Autobranche. Das Problem, was BYD hat, das heißt Problem, man war unheimlich stark, gerade hier dieser Anstieg im letzten Jahr war getragen von den Plug-in-Hybriden, die extrem gewachsen sind. Und da gab es jetzt einen deutlichen Rücksetzer, ich glaube -25% im Vergleich zum Vorjahr, während die reinen Elektroautos sind gewachsen. Und BYD hat ja diesen Trend gespielt, Plug-in-Hybride, wahrscheinlich auch wohl wissend, dass dieser Trend irgendwann endlich ist. Jetzt ist es soweit, aber man kann das ganz gut abfangen mit den Batterieautos. Und man sieht auch hier der Wochenchart. Die letzte Woche war die beste Woche von BYD seit, ich glaube, fast 2 Jahre. Es waren 40 Wochen, genau, 40 Wochen. Die beste Woche seit 40 Wochen. Und das zeigt, dass man da auf dem richtigen Weg ist und dass man vielleicht aus diesem kleinen Loch in Anführungszeichen wieder rauskommt. Auf jeden Fall waren die Zahlen vom September deutlich besser als erwartet.
Genau, was sehen wir hier?
Hier sehen wir den Seagull. Ich glaube, in Deutschland heißt der Dolphin Mini. Mhm. Und das ist eigentlich das große Potenzial. Dieses Auto wird in Deutschland jetzt angeboten für ab 23.000 Euro. Mhm. Das ist die günstige Version. Reichweite 300 Kilometer. Wenn man 500 Kilometer Reichweite haben will, zahlt man 27.000. Das finde ich schon nicht günstig für so einen Kleinwagen. Mhm. In China kostet genau dieses Auto 7.000 Euro, also ein Drittel, weniger als ein Drittel. Und darum frage ich mich schon, warum macht BYD das? Man hat vielleicht noch nicht die Kapazitäten, um die ganzen Autos auszuliefern. Man ist ja gerade dabei, sein Werk in Ungarn zu bauen. Ja. Wenn das fertig ist, da wird auch der Seagull produziert. Dann, glaube ich, gehen auch die Preise mal runter. Und dann erschließt sich doch ein noch enormes Potenzial. Wir haben jetzt, BYD hat auch gerade das achte Schiff fertiggestellt bekommen. Man hat ja, ich glaube, vor 2 Jahren gesagt, man will 8 große Autoschiffe haben mit bis zu 9.000 Autos. Jetzt hat man die 8 zusammen und kann damit schon mal 1 Million Autos in die Welt liefern. Und mittlerweile ist, glaube ich, BYD bei fast 20% Auslandsanteil. Und das wird weiter steigen.
Und so die Aktien noch ein bisschen Nachholpotenzial?
Ja, wir haben tatsächlich es gab schwache Quartalszahlen, ja. Es gab nicht so gute Verkaufszahlen. Und deswegen hat die Aktie vom Hochwert rund 30% verloren. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn hier sich so ein kleiner Boden bilden könnte und zumindest man einen Teil dieser Abschläge wieder aufholt. Die jüngsten Zahlen geben zumindest ein bisschen Rückenwind, gerade jetzt diese Wochenzahlen, dass man wieder auf dem richtigen Weg kommt. Genau,
da haben wir auch nochmal den längerfristigen Chart. Sehen wir,
das sieht aber komisch aus.
Da.
Das ist.
Ui, da scheint irgendwie
was. Das ist aber nicht BYD.
Da scheint was
durcheinander. Da ist was durcheinander.
Gekommen zu sein.
Denn also das würde mich jetzt überraschen, wenn die Aktie. Das ist ganz einfach der Split.
Der Split, okay.
Wir haben einen 3:1 Split gemacht und das war hier. Stimmt. Da ist das ein bisschen falsch gelaufen. Der ist da nicht rausgerechnet worden.
Okay, dann ist das da nicht berechnet. Okay,
das war ja kein richtiger Split. Das waren ja nur gerade so Bonusaktien. Da habe ich übrigens neulich gehört, dass man da teilweise Steuern drauf zahlen muss, was eigentlich nicht schön ist. Aber
Das
hätte lieber einen richtigen Split machen sollen. Das wäre besser gewesen.
Okay. Dann haben wir noch einen chinesischen Konzern dabei, nämlich Baidu. Und da sehen wir, dass es zuletzt im September richtig, richtig gut gelaufen ist für die Aktie. Was sind da die Gründe?
Ich könnte jetzt sagen, es ist nichts passiert. Es ist eigentlich nicht wirklich, also klar, es gibt bei Baidu ja immer Nachrichten. Es gab auch da gute Nachrichten. Man hat zum Beispiel bekannt gegeben, dass man jetzt doch die KI für Apple, für die iPhones in China macht. Klar, das hilft natürlich dem Kurs, aber dass die Aktie auf einmal jetzt so gestiegen ist, wie es an der Börse so ist, es kommt irgendwas in Bewegung, Leute springen mit drauf. Ich habe mich eher gefragt, die ganze Zeit hier, warum die Aktie nicht gestiegen ist. Denn Baidu ist ja nicht erst seit gestern einer der größten KI-Konzerne der Welt. Das ist schon lange so, das ist bekannt. Man ist da in China maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Man will jetzt auch eigene Chips machen. Also es gibt viele Faktoren, die für steigende Kurse sprechen, vor allem auch die Bewertung. Wir hatten die ganze Zeit bei Baidu ein KGV von 10. Und wenn ich dann noch berücksichtige, dass teilweise 2/3 des Börsenwertes durch Cash abgedeckt waren, war das unvorstellbar, dass die Aktie da so tief steht, so lange. Und jetzt haben wir ein Niveau erreicht, was immer noch günstig ist. KGV ist jetzt bei 16, immer noch die Hälfte des Börsenwertes an Cash. Und mich würde es nicht wundern, wenn sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt. Auch in meinem Report bin ich dabei, schon seit über einem Jahr. Auch hier langer Anlauf, aber jetzt endlich läuft es in die richtige Richtung. Und da sieht man mal, was noch an Luft ist. Wir haben jetzt gerade mal, also dieser Anstieg, der jetzt so dynamisch aussah, ist hier kaum zu sehen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn auch bei Baidu seine alten Höchststände von $350 wieder erreicht. Wir sind jetzt bei 137. Also wer in China was machen will mit KI, Baidu, Alibaba, Tencent, wobei ich da Baidu von den dreien bevorzugen würde.
Dann schauen wir mal von China in die USA und da haben wir einen unserer Lieblinge, Nvidia. Was uns da seit mehreren Jahren, ständig gibt es neue Nachrichten. Jetzt investiert man 100 Milliarden in OpenAI. Ja, es geht einfach immer weiter bei Nvidia.
Ja, das mit den Investitionen, das ist schon ganz clever. Also erstmal hatten wir 5 Milliarden in Intel gesteckt. Genau. Die wirken jetzt neben den 100 Milliarden wie so ein Taschengeld. Intel kriegt so einen 5er und OpenAI den 100er. Tatsächlich macht man es ja nicht zum Spaß, sondern das Geld gibt es vor allem OpenAI in Tranchen und mit dem Geld werden Rechenzentren gebaut. Und in diese Rechenzentren kommen welche Chips? Natürlich die von Nvidia. Es gibt auch Analysten, die das schon bemängeln, die sagen, es ist ja eigentlich nur so ein Kreislauf, so eine Kreislaufwirtschaft. Stimmt eigentlich nicht, denn es werden ja auch Sachen geschaffen. Denn am Ende stehen diese Rechenzentren und die werden benötigt. Ich sage es nochmal, Rechenzentren.
Kommen wir auch gleich noch dazu. Ne?
Das ist das große Thema und es gibt ja immer wieder zwischendurch so Stimmen, die sagen, ja, das ist vielleicht doch zu viel, so viel brauchen wir gar nicht. Nein, alles Quatsch. Wir brauchen mehr und mehr und mehr und zwar schneller und schneller und schneller. Und Nvidia ist weiterhin nicht in der Lage, die Chips zu liefern, die es braucht und ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen, auf Jahre hinaus ausverkauft, aber zumindest auf Monate. Aktie neues Allzeithoch Und das Einzige, was Nvidia was verloren geht, ist die Dynamik, sowohl bei den Erlösen als auch bei der Aktie. Diese Steigerung von 200% Umsatz- und Gewinnwachstum und auch 200% Aktienwachstum pro Jahr, das werden wir nicht mehr sehen. Vielleicht 30-40% im Jahr, aber das ist ja auch nicht schlecht.
Das ist auch sehr gut.
Ja. Das ist durchaus noch drin, denn Nvidia, wir haben es glaube ich im KGV nächstes Jahr um die 30, das Wachstum ist immer noch prozentual höher, also das passt immer noch zusammen. Nvidia ist nicht zu teuer. Ein Schnäppchen ist die Aktie auch nicht, aber das war sie auch noch nie, muss ich auch nicht sagen. Solide Aktie sollte man haben, wenn man an den KI-Trend glaubt.
Auf alle Fälle. Und jetzt zum Stichwort Rechenzentren, ja. Die Nebius Group.
Ja, da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Auch hier bis April, im April auch nochmal, da war ja das Trump-Zoll-Debakel runter bis auf $20. Jetzt sind wir bei 115, also die Aktie hat sich jetzt fast versechsfacht innerhalb von einem halben Jahr. Sowas schafft da nur die KI. Es gibt wenig Branchen, die ähnliche Wachstumsraten aufweisen. Und klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, man hätte hier auch schon sagen können, bei 60 ist es vorbei. Dann gab es da nochmal den Auftrag von Microsoft über bis zu $19 Milliarden. Und es wird noch nicht der letzte Auftrag gewesen sein. Nebius ist bei Rechenzentren ganz vorn mit dabei, unter den Top 3. Und ja, der Bedarf ist weiterhin groß. Es gibt keinen Grund, hier Gewinne mitzunehmen. Also man kann Gewinne mitnehmen, aber man sollte auf jeden Fall einen Teil der Aktien.
Gewinne vielleicht.
Ja, genau.
Ja, kann man auch mal den längerfristigen Chart noch mit einblenden.
Ja, da sieht man mal.
Die Geschichte auch von der Nebius Group,
genau, Yandex. Das Loch, früher war es Yandex. Dann hat man das Russengeschäft verkauft komplett und hat sich voll auf die Rechenzentren fokussiert. Wobei, man muss dazu sagen, Nebius macht nicht nur Rechenzentren, man hat auch noch einige Töchter. Unter anderem eine Firma, die Lieferroboter macht und eine Firma, die autonomes Fahren macht. Beides für sich genommen auch eigentlich Milliardenkonzerne, die lange Zeit auch nicht berücksichtigt waren, aber jetzt so langsam sind sie auch im Kurs mit drin. Dennoch für mich immer noch eine Top-Aktie, die man haben sollte.
Hast du auch immer wieder dabei gehabt, genauso wie Iris Energy. Und das sehen wir auch. Das
genau, auch so eine Geschichte habe ich gerade gestern am Wochenende bei dem Börsentag nochmal gehabt, beim Aktionärstag hier in Kulmbach. Denn die hatte ich nämlich vor einem Jahr auch schon mit dabei. Da war die Aktie bei, kann man ja sehen, bei, naja, $7. Mhm. Jetzt sind wir bei 47. Das ist meine Rendite in einem Jahr. Das sage ich, das gibt es eigentlich selten und KI macht es möglich. Iris Energy war ja mal ein reiner Bitcoin-Miner und hat dann relativ früh erkannt, dass das Geschäft, die Rechenzentren zu vermieten an KI-Firmen, doch ein sehr profitables ist, hat hier massiv ausgebaut. Das Einzige, was Iris Energy noch fehlt, im Gegensatz zu den ganzen anderen großen Rechenzentrenbetreiber, ist, man hat noch keinen großen Partner. Also Nebius hat jetzt Microsoft sich geholt, CoreWave ist auch schon mit Microsoft unterwegs. Das fehlt bei Iris Energy noch und das könnte tatsächlich dann nochmal den Kurs antreiben, aber auch hier vielleicht jetzt, wer nicht dabei ist, gerade noch draufspringen, ist vielleicht nach diesem Anstieg dann doch ein bisschen zu wild. Aber mein Report ist die Aktie dabei, jetzt mit 400% plus und wird weiter gehalten.
Genau, da können wir uns nochmal den längerfristigen Chart anschauen, der guten
Augen. Ja, da sehen wir mal, also das ist wirklich eine Geschichte, die Aktie kam an die Börse, war bei 25, ist dann runter, bis auf $1. Da kann man sagen, also die Aktie ist klinisch tot.
Ja.
Ist sie nicht, wie man sieht, dann ist sie von einem, ja, es hat lang gedauert, es gab immer wieder Rückschläge und jetzt gab es endlich den finalen Durchbruch durch die Rechenzentren.
Ich glaube, der Spruch, der wird in dem Tag heute noch nachhallen. Dann schauen wir noch InnoData an. Auch da sehen wir, dass es zuletzt kräftig nach oben ging.
Ja, das ist eine Firma, die es schon lange gibt, die sich seit einigen Jahren darauf fokussiert hat, Daten zu veredeln oder Daten aufzuarbeiten, damit sie für die KI-Learning-Modelle verwendet werden kann. Fast alle großen Tech-Konzerne, die ganzen Hyperscaler wie Microsoft, Amazon etc., Google nutzen den Service von InnoData. Und ja, die Aktie hatte einen großen Lauf letztes Jahr, dann ging es fast ein Jahr lang seitwärts und dann gab es hier mal eine Kaufempfehlung vom US-Wirtschaftsmagazin Barron's und das hat dann nochmal zusammen mit ein paar Analystenempfehlungen zu diesem Anstieg geführt, der jetzt auch sehr dynamisch war. Also die Aktie hat sich ja innerhalb von 4 Wochen verdoppelt. Mhm. Da wird dann schon ein bisschen schwindelig. Und auch hier gilt, mein Report ist wie lang dabei, ist jetzt glaube ich bei 500% plus, bleibt auch drin. Aber jetzt genau, also heute zu kaufen, ist vielleicht nicht so die allerbeste Idee.
Ja, nach dem Anstieg durchaus nachvollziehbar. Auch hier nochmal der längerfristige Blick.
Genau, da sieht man einmal diesen kräftigen Anstieg. Der war ausgelöst durch extrem gute Zahlen, überraschend gute Zahlen. Innovidata hat zuletzt immer seine Erwartungen deutlich übertroffen. Ja, dann diese sehr bewegte Seitwärtsbewegung und jetzt der finale Ausbruch nach oben. Und auch wenn ich nicht weiß, was die Aktie in den nächsten Wochen macht, mich würde es wundern, wenn sie in einem Jahr nicht nochmal deutlich höher steht als jetzt.
Dann sprechen wir in genau einem Jahr nochmal über dieses
Thema, würde ich sagen. Merken wir uns den Daten.
Safe, genau, safe 2. Oktober, Oktober ist schon mal safe. So, Lithium müssen wir uns natürlich auch anschauen. Wir sehen hier den kräftigen Kurssprung bei Lithium Americas,
ja,
weil die US-Regierung einsteigen möchte.
Genau, die, ich weiß nicht, ob sie schon sind, aber zumindest jetzt bekannt, dass sie 5% an Lithium Americas kaufen und 5% am Lithium-Projekt. Secker Pass heißt das, glaube ich, also insgesamt 10% investieren. Und das, als es bekannt wurde, es war vor ein paar Tagen wurde es bekannt und jetzt ist es nochmal bestätigt worden. Bekanntgabe, also hier war das Gerücht und jetzt die Bestätigung. Die Aktie hat sich jetzt ja mehr als verdoppelt seitdem, auch zu Recht kann man sagen, denn jetzt ist zumindest allen klar, es gab ja oft mal die Frage, wird nicht noch so viel Lithium gebraucht, aber wenn die US-Regierung das als sehr wichtiges Metall erachtet und GM ist ja auch noch mit an Bord bei Lithium Americas, dann ist das natürlich schon eine Signalwirkung für den gesamten Markt. Ja, Lithium wird gebraucht. Ich habe das hier schon seit Jahren gesagt, aber es gibt Leute, die sehen das anders und die müssen jetzt doch sich darauf einstellen, dass Lithium ist ja auch am Markt wieder gestiegen. Also die Lithiumpreise an sich sind gestiegen. Das hilft natürlich auch der ganzen Branche und sowas hilft natürlich auch, wenn tatsächlich sich Unternehmen und auch Firmen an Lithiumfirmen beteiligen. Und es wird auch nicht die letzte Beteiligung gewesen sein. Aber auch hier Lithium Americas, jetzt ist es auch nicht so einer meiner Favoriten, sondern das sind andere Aktien, die sehen wir jetzt.
Genau, die können wir der Reihe nach mal ein bisschen durchklicken. Wir fangen an mit Standard.
Genau, Standard ist natürlich schon auch mit angesprungen, weil ähnlich wie Lithium Americas, das sind beides kanadische Firmen, haben aber ihre Lithium-Projekte in den USA. Und das ist natürlich für Trump immer wichtig. Er will die Projekte unterstützen, die auch sich in seinem Land befinden. Und deswegen hat Standard Lithium zwar schon einen Kredit bekommen, aber es hat sich noch niemand an Standard Lithium beteiligt. Das kann noch passieren. Das könnte hier auch zu einem ähnlichen Kurssprung führen. Vielleicht nicht ganz so stark, weil die Aktie jetzt ja schon gestiegen ist in letzter Zeit. Aber auch hier, wir waren im Tief fast bei 1, sind jetzt über 3. Also das ist schon eine markante Bewegung und das ist auch bei vielen anderen Werten so. Aber vor allen Dingen bei den Unternehmen, die wirklich gut sind. Auch Standard Lithium ist nicht mehr weit von der Produktion entfernt. Vielleicht noch 2 bis 3 Jahre, ähnlich wie Lithium Americas. Und das sind spannende Firmen, die, glaube ich, auch noch weiter steigen können. Das sehen wir im Langfristchart, dass 3 Dollar nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, denn wir waren tatsächlich schon mal bei über 10 Euro sogar im Jahr 2021. Und auch da könnte es wieder hingehen, durchaus. Denn, wie gesagt, es läuft alles nach Plan. Man hat auch starke Partner, Equinor aus Norwegen. Man ist gut versorgt, auch mit Geld. Und wenn jetzt noch die US-Regierung noch mal einen kleinen Schub gibt, dann läuft das.
Genau, man merkt, da ist durchaus Schwung momentan drin im Lithiummarkt. Hat man ja in den vergangenen Monaten oder Wochen durchaus gemerkt. Dann, wir haben gesagt, mehrere Favoriten.
Genau, jetzt gibt es noch einen letzten, die noch zurückgeblieben ist. Bisschen zu Unrecht oder zu Recht, kann man sehen, wie man will. Also LiftPower ist auch eine kanadische Firma, hat aber das Projekt oder seine Projekte, man hat mehrere, nicht in den USA, sondern in Kanada. Was jetzt aber auch nicht so schlecht ist, immerhin in Kanada, in einem Land, das ja für seine Minenaktivitäten bekannt ist, wo das auch unterstützt wird. Die Projekte sind sehr gut, man kommt auch planmäßig voran mit der Entwicklung, man hat genug Geld in den Kassen, um es zu finanzieren, passt alles zusammen. Nur die Aktie hat sich zwar auch vom Tief weg erholt, aber eben nur bisher 60%. Und auch hier haben wir mal deutlich höhere Kurse gesehen, wie man sieht. Auch hier waren wir schon mal bei über 10. Und da ist natürlich dann schon noch ein bisschen mehr Luft. Klar, das Risiko ist größer. LiftPower ist von der Produktion mindestens noch 5 bis 7 Jahre entfernt, eher 7 wahrscheinlich. Aber auch hier ist man in Gesprächen, auch hier könnte es mal einen Einstieg geben von einer größeren Firma, weil die Projekte, vor allen Dingen eines in Northwest Territorium in Kanada, extrem aussichtsreich ist. Das wird relativ sicher in Produktion gehen. Es wird auch noch ein bisschen dauern, man wird noch ein bisschen Geld brauchen. Aber auf dem Niveau ist es sicherlich mal eine Spekulation wert.
Einen Wert haben wir noch dabei und das ist eine Aktie, die zuletzt sehr gefragt war bei den Anlegern, DroneShield. Wir sehen, dass es da extrem nach oben ging. Wie siehst du denn die Perspektive?
DroneShield ist halt so eine, ich will nicht sagen eine Meme-Aktie, aber es ist halt schon eine Aktie, die sehr beliebt ist bei Zockern, bei Spekulanten. Auch zu Recht. Man macht ja Drohnenabwehrsysteme, was natürlich ein Markt ist, der stark wächst, der auch gebraucht wird. Aber man muss sich immer dann auch mal fragen, wo stehen wir jetzt denn mittlerweile? Und wir haben jetzt eine Bewertung erreicht von fast 3 Milliarden Euro, ich glaube 2,8 Milliarden Euro bei einem Jahresumsatz von so 120, 130 Millionen. Da ist natürlich schon einiges an Vorschusslorbeeren drin. Also der Gesamtmarkt für Drohnen soll in den nächsten Jahren bei rund 10 Milliarden Dollar liegen. Jetzt haben wir eine Market Cap von 3 Milliarden, also ein Drittel. Wenn ich jetzt das mal auf Tesla umrechne, der Robotermarkt sind 50 Billionen. Wenn ich davon ein Drittel nehme, dann müsste Tesla jetzt schon 15 Billionen wert sein. Also nur mal so im Vergleich. Das ist natürlich dann schon sehr ambitioniert. Aber es spricht nichts dagegen, dass die Aktie auch noch weiter steigt. Denn wir haben schon die wildesten Bewertungen gesehen, gerade bei solchen Aktien, die in solchen Trendmärkten unterwegs sind. Aber auch hier würde ich mich jetzt schwer tun. Nochmal nach diesem Anstieg. Wir haben uns seit Februar, ich glaube, fast verzehnfacht. Verdreifachung okay, Vervierfachung, aber Verzehnfachung ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Insoweit.
Genau, da schauen wir uns auch nochmal die Historie an.
Wo ja, da sieht man mal auch, da muss man auch mit starken Schwankungen leben, wie man das hier sieht. Aber es ist schon beeindruckend, was an der Börse so möglich ist, wenn man die richtigen Aktien hat und da rechtzeitig drauf springt. Aber jetzt nochmal eine Verzehnfachung schließe ich mal aus.
Okay. So.
Die schließe ich einfach mal aus.
Dann halten wir das auch so fest.
Weil 30 Milliarden Börsenwert für einen Drohnenabwehrsystemhersteller. So viele Drohnen gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Genau, das halten wir fest. Und unser Schlusswort natürlich Rechenzentren. Ja. Alfred, ich danke dir vielmals für deine Einschätzungen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.